Info. Echo des Tages.
Ich habe gedacht, die Stadt ist voller heute, aber bei der Menschenmenge wäre der klein im Moment. Das ist alles gar kein Problem.
Es ist natürlich schon gewöhnungsbedürftig, jetzt auch mit den Guides, die hier überall an den Türen stehen und natürlich, dass alles sehr geregelt ist und sehr überwacht.
Es ist auf jeden Fall ungewohnt. Man ist gerade in der Europapassage ja die ganzen Menschenmassen gewohnt. Aber ich finde, die Leute gehen eigentlich ganz gut damit um. Man merkt natürlich Unsicherheit, gerade bei den Passanten selber. Aber jetzt in den Läden, wo wir waren, finde ich, haben die sehr auf Hygiene geachtet.
Man muss hoffen, dass es sich bald ändert, weil das gleiche Shopping-Erlebnis ist es natürlich nicht, wenn man holt nur noch das, was man braucht und geht dann wieder nach Hause.
Shoppen in Corona-Zeiten. Passanten waren das in der Hamburger Innenstadt heute am ersten Wochenende, an dem wieder mehr Geschäfte offen sind. Und damit begrüße ich Sie zum Echo des Tages. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Mehr oder weniger Lockerungen, das bestimmt gerade die Debatten. Und wir schauen gleich nach Berlin, wer dort drängelt und wer bremst. Bei der Frage der Lockerungen geht es auch um Gottesdienste. Am Montag will das sogenannte Corona-Kabinett sich die Konzepte der Religionsgemeinschaften ansehen. Darüber spreche ich mit dem religionspolitischen Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz. Und auch wenn die Fußball-Bundesliga gerade ruht, ist sie heute ein Thema bei uns. Wir schauen, wie Deutsche dazu stehen, dass es vielleicht bald wieder Geisterspiele geben soll. Aber zunächst nach Berlin. Drängler oder Bremser? Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich gerade die Diskussion, wie in Deutschland weiter mit den Maßnahmen gegen das Coronavirus vorgegangen werden soll. Was ist das beste Vorgehen in dieser Krise, die wir so noch nie erlebt haben in Nachkriegsdeutschland? Georg Schwarte.
Lockerungsdrängler, noch so ein neues Wort in der Corona-Krise. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen verwendet es für all jene, die jetzt immer mehr lockern wollen. Die Kanzlerin hatte zuvor die Öffnungsdiskussionsorgien beklagt, auch so ein Wort. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer allerdings sagt jetzt in der ARD auch:
Die Menschen, auch die Händler brauchen Perspektive, die wollen wir ihnen geben.
Perspektive. Merkels Perspektive auf Corona, heute eine europäische. In ihrem Videopodcast schwor die Kanzlerin alle EU-Staaten ein, zusammenzuhalten.
Deshalb wird es darauf ankommen, in den nächsten Wochen, Monaten zu zeigen, dass wir zusammengehören.
Deutschland übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft und alles wird anders sein als geplant. Corona überlagert die ursprüngliche Agenda, aber Merkel sagt, man werde viel Geld für Europa in die Hand nehmen müssen.
Wir wollen das, damit wir auch in die Zukunft investieren können. Und das heißt, in den Klimaschutz, in die Digitalisierung und auch in strategische Fähigkeiten, die Europa braucht, um nicht in ganz wichtigen Fragen, zum Beispiel der Maskenproduktion, nur von Ländern außerhalb der Europäischen Union abhängig zu sein.
Aber dennoch geht in Deutschland die Lockerungsdebatte weiter. Gesundheitsminister Spahn spricht von pragmatischen Lockerungen, findet die Begrenzung auf 800 Quadratmeter bei Geschäften virtuell. Saarlands Ministerpräsident Hans sagt, statt 800 Quadratmeter sollen es 20 Quadratmeter je Kunde im Geschäft sein. Das will er am 30. April der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten vorschlagen. Dann sitzen die wieder zusammen, überprüfen, wie es weitergeht. Vor allem die Kirchen schauen auf diesen Termin. Die Religionsgemeinschaften haben Konzepte erarbeitet, hoffen darauf, dass dann in allen Bundesländern für Gottesdienste einheitliche Vorschriften gelten.
Uns ist es schon sehr wichtig, dass die Bundesländer möglichst einheitliche Regelungen finden, weil natürlich auch wir nicht in Erklärungsnot geraten möchten, sondern wir möchten unseren Gemeindegliedern auch sagen, das, was in Hessen gilt, das gilt in Berlin auch.
So der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands, Martin Dutzmann in der ARD. Das Bundesinnenministerium arbeitet an einem Rahmenkonzept. Einzelne Länder wie Nordrhein-Westfalen aber preschen vor. Katholische Gottesdienste sind dort ab dem 1. Mai wieder erlaubt, in Thüringen schon seit diesem Wochenende. Klar ist, auch die Gottesdienste werden anders sein als früher. Kein Gesang etwa bei der Evangelischen Kirche.
Dann wird es natürlich nicht mehr ohne weiteres möglich sein, zu sagen, ach, die Glocken läuten, ich gehe zum Gottesdienst. Sondern es könnte sein, dass man sich in einigen Gemeinden anmelden muss. Es kann sein, dass man Listen führen muss, um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können.
Alles eben etwas anders in diesen Tagen. Grünen-Fraktionschef Hofreiter hat sich deshalb gerade eine Schutzmaske bei der Schneiderei um die Ecke gekauft. 5 €. Die Grünen schlagen jetzt vor, jeder Deutsche solle von der Bundesregierung einen einmaligen sogenannten Kauf-vor-Ort-Gutschein erhalten.
Wir wollen an jeden Menschen einen Konsumgutschein von 250 € verteilen, denn es besteht die große Gefahr, dass aus dieser Krise nur die großen Online-Händler gestärkt hervorgehen und unsere Innenstädte veröden.
20 Milliarden würde die Idee kosten. Kleine Einzelhändler, Friseure, Restaurants könnten die Gutscheine annehmen, Supermärkte, Online-Händler, Drogerien nicht. Nächster Halt, Montag. Dann tagt das Corona-Kabinett. Außerdem wollen an dem Tag die Kultusminister der Länder ein Konzept erarbeiten, um die anstehenden Schulöffnungen möglichst einheitlich zu gestalten. Eine endgültige Empfehlung gibt es dann am 30. April, wenn die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten konferieren.
Ja, und diesen Punkt, den mit den Schulen, den wollen wir jetzt noch mal vertiefen mit Birte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio. Und sie ist jetzt mit mir live verbunden. Um was geht es denn am Montag da konkret bei den Kultusministern?
Ja, Bund und Länder haben ja entschieden, dass der Schulbetrieb nach und nach wieder anlaufen kann. Wer wann genau startet, das wird jetzt in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt. In vielen Bundesländern geht es am Montag langsam wieder los. In NRW sind die Schulen ja letzte Woche schon gestartet. Die Länder arbeiten jetzt trotz diesem unterschiedlichen Zeitplan aber an einheitlichen Regeln, wie der Schulbetrieb wieder anlaufen kann. Da geht es natürlich um Hygiene- und Abstandsregeln in Klassenräumen oder eben auf Schulhöfen.
Ja, wie soll das denn dann genau aussehen, beziehungsweise vor allem organisiert werden?
Ja, da geht es darum, zum Beispiel im Schulbus, wie können da Abstandsregeln eingehalten werden? Jeder, der morgens mal mit Schülern im Bus oder der Bahn unterwegs war, weiß, wie es dazugehen kann. Abstand ist da eigentlich ein Fremdwort, genug Platz eigentlich auch. Da ist jetzt die Frage, brauchen wir mehr Busse, muss die Taktung höher sein? Zum Beispiel hilft eine Maskenpflicht? Dafür hatte sich ja zum Beispiel die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ausgesprochen, eine Maskenpflicht für Schülerinnen und zwar überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Also im besagten Schulbus, aber vielleicht auch auf den Schulfluren oder auf dem Schulhof. Denn es helfen ja die besten Regeln für den Betrieb im Klassenraum nicht, wenn auf dem Schulweg die Abstandsregeln eben nicht eingehalten werden können. Aber auch die Frage, wie können Pausen organisiert werden? Welche Gruppengrößen sind sinnvoll? Da gibt es zum Beispiel Berufsschulen. Wenn da die Abschlussklassen starten, dann sind das an mancher Schule mehr als 60% der Schüler, die auf einen Schlag zurückkommen. Wie soll das gehen? Da werden jetzt wahrscheinlich auch die Erfahrungen aus NRW einfließen in die Beratung der Kultusminister am Montag.
Ja, und dann gibt es ja noch die ganz Kleinen, die in die Kindertagesstätten und Kindergärten gehen. Ist da denn eine Veränderung im Sinne von Kita-Öffnungen absehbar?
Ja, bis zum 6. Mai auf jeden Fall nicht. Da bleiben die Kitas geschlossen. Darauf hatten sich die Länderchefs und die Kanzlerin geeinigt, außer eben die Notbetreuung. Aber die Familienminister, die arbeiten gerade an einem Fahrplan für die Zeit danach. Überlegen, wie Kita-Öffnungen vielleicht schrittweise aussehen könnten. Die Hamburger Familiensenatorin Melanie Leonhardt und NRW-Familienminister Joachim Stamp, die sind da federführend. Die arbeiten da gerade eine Beschlussvorlage aus, wollen aber noch kein konkretes Datum nennen. Melanie Leonhardt hat gesagt, wenn wir nicht wollen, dass Eltern aus Verzweiflung, weil die wirklich überlastet sind, irgendwann die Kinder zum Beispiel wieder von den Großeltern betreuen lassen, dann müssen wir aber trotzdem jetzt abwägen, was das Thema angeht. Perspektivisch sollen die Länder dann die Möglichkeit bekommen, das ganz individuell umzusetzen, weil es eben auch so unterschiedlich aussieht in den einzelnen Kommunen, in den einzelnen Städten. Und im Mittelpunkt steht natürlich auch die wissenschaftliche Debatte und die Frage, inwieweit Kinder das Virus überhaupt übertragen können, weil das ist ja das Hauptargument für die Wiedereröffnung. Kinder erkranken selten schwer an Covid-19. Die Frage ist aber, welche Rolle spielen sie bei der Übertragung? Das ist bislang wissenschaftlich nicht belegt, aber all das fließt in die Überlegungen mit ein.
Birte Sönnigsen war das aus unserem Hauptstadtstudio. In der kommenden Woche wollen sich die Kultusminister damit befassen, wie die Schulen wieder geöffnet werden können. Für die Kita-Öffnung gibt es momentan noch keine konkreten Pläne.
Ja, und eine Öffnung, die gibt es ja schon. Nach Wochen der Schließung kehren Kunden langsam wieder zurück in die Städte. Wir haben es ja gerade schon zu Beginn gehört. Der erste Sonnabend mit geöffneten Läden nach den Corona-bedingten Schließungen hat offenbar nicht zum großen Kundenansturm geführt. Janine Artist.
In den Innenstädten sei deutlich weniger los als an normalen Sonnabenden. Es gebe nicht das übliche Gewusel, sagte Marc-Alexander Krack, Geschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen. Er hatte sich selbst in Hannover umgesehen. Aus anderen Regionen Niedersachsens habe er gehört, dass im Vergleich zum selben Zeitpunkt im April 2019 nur etwa 40-70% der Kunden kämen, so Krack. Auch in den Großstädten Hamburg und Köln ist es merklich leerer als sonst. Mit Blick auf die gesamte erste Woche mit wieder geöffneten Geschäften heißt es vom für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Handelsverband Nord, die Verbraucher seien zurückhaltend. Die Umsätze erreichten demnach nur 50% einer normalen Aprilwoche. Das deckt sich mit einem Umfrageergebnis des Handelsverbands Deutschland. Die Kauflaune ist noch nicht zurückgekehrt. Das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI hat zwei Vermutungen, woran das liegt. Zum einen könnten die notwendigen Hygienemaßnahmen eine positive Shopping-Atmosphäre hemmen, zum anderen könnten die Kunden durch unübersichtliche Regelungen verwirrt sein. Sie wüssten nicht, welche der größeren Geschäfte überhaupt geöffnet haben und mit welchen Einschränkungen bei Sortiment und Fläche.
Die Ostsee, sie ist gerade für viele Menschen unerreichbar. Für alle, die nicht in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern ihren ersten Wohnsitz haben. Aber bald dürfen wieder mehr dort ins Land einreisen. Ab dem 4. Mai soll das Einreiseverbot für Schleswig-Holstein zum Teil aufgehoben werden. In Mecklenburg-Vorpommern schon ab dem 1. Mai. Für Dauercamper und Menschen, die dort einen Zweitwohnsitz haben. Das ist das Ergebnis des Branchengipfels von Touristikern und Landesregierungen an diesem Donnerstag. Und das sorgt besonders bei kleinen Tourismusanbietern für viel Frust. Denn sie wissen immer noch nicht, wann sie wieder loslegen dürfen.
Das Wasser der Peene glitzert im Sonnenschein. Am Anlegesteg des Unternehmens Abenteuer Flusslandschaften in Anklam schaukeln 6 fest verteute Hausboote und ein Ausflugsschiff. Normalerweise wäre der Steg jetzt leer, sagt Geschäftsführerin Antje Enke.
Gäste wären schon drauf und wären schon losgefahren und es ist einfach nur traurig.
30.000 Euro Verlust haben Antje Enke und ihr Mann allein in den vergangenen 4 Wochen gemacht. Ihre 6 Angestellten, alle in Kurzarbeit. Mehrmals täglich hat sie Gäste am Telefon, die nicht verstehen, warum sie nicht aufs Hausboot dürfen. Antje Enke versteht es selbst nicht.
Was ist der Unterschied? Wenn ich in den Baumarkt gehe und mich beraten lasse, stehe ich 2 Meter von jemandem weg. Hier bin ich sogar allein. Bei der Übergabe, natürlich halten wir die ganzen Sicherheitsregeln ein. Das kann man nicht erklären.
Zumal Paare oder Familien auf dem Hausboot tagelang auf dem Wasser unter sich sind. Jörg Kröger betreibt mit seiner Frau in Wietzow im Tollensetal ein Gutshaus, vermietet dort Ferienwohnungen.
Wir haben 12,5 Hektar Park. Und 1200 Quadratmeter Wohnfläche im Gutshaus. Und da wohnen wir selber und da haben wir 5 Ferienwohnungen. Das heißt also, der Platz, sich aus dem Weg zu gehen, ist einfach da.
Kröger und Enke engagieren sich im Netzwerk mit Lust auf die Natur, kurz Milan. Mit rund 30 Mitstreitern haben sie sanften Tourismus aufgebaut zwischen Tollense und Peene. Ein dünn besiedelter Landstrich geprägt von Weite und Natur. Die Gefahr, sich hier mit dem Coronavirus anzustecken, sei nicht zu vergleichen mit den touristischen Hotspots des Landes, sagen sie. Deshalb fordern sie, dass die Politik das Hinterland anders behandelt als touristische Zentren. Drin.
Es ist ein großer Unterschied, ob an der Küste eine Strandpromenade voll wird, auch wenn alle Häuser nur halb belegt sind.
Da müssen jetzt einfach mal Scheuklappen fallen, da muss man hingucken und dann kann man auch ein Szenario entwickeln, was allen hilft.
Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat der Landesregierung konkrete Vorschläge gemacht, wonach Outdoor-Angebote als erstes wieder zugelassen werden könnten. Ab Montag wird eine Taskforce solche Schritte prüfen, so Geschäftsführer Woitendorf. Wie es konkret weitergehen soll, darüber wird am 5. Mai auf der Grundlage der dann vorliegenden Infektionszahlen beraten.
Claudia Schaller über die Situation kleiner Tourismusanbieter in Mecklenburg-Vorpommern. Wieder ein Wochenende ohne Gottesdienste, zumindest nicht so wie sonst vor Corona. Seit Mitte März gilt ein Versammlungsverbot und damit darf es auch keine gemeinsamen Gebete mehr in den Religionsgemeinschaften geben. Seitdem bleiben Kirchenbänke und Gebetsteppiche in den Gotteshäusern leer. Im Zuge der Diskussion über Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus wird auch über Gottesdienste gesprochen. Am Montag will das Corona-Kabinett sich damit befassen. Einige Bundesländer haben schon angekündigt, dass es ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste geben wird, unter Auflagen. Konstantin von Notz ist der religionspolitische Sprecher der Grünen und ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und gefragt, welche Konzepte haben die Religionsgemeinschaften denn bislang vorgelegt?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Konzepten, die sind auch abgestimmt mit dem Robert-Koch-Institut und man muss ja sagen, außergewöhnliche Zeiten bringen außergewöhnliche Maßnahmen und die Religionsgemeinschaften haben sich insgesamt, jüdische Gemeinschaften, muslimische, aber auch christliche Kirchen in den letzten Wochen ungeheuer diszipliniert und verantwortungsvoll gezeigt und jetzt müssen wir aber darüber sprechen, wie man bei all der Verantwortung und der notwendigen Vorsicht auch hier die Religionsfreiheit wieder ein bisschen aufleben lassen kann.
Wie wäre das denn zum Beispiel möglich?
Das haben die Religionsgemeinschaften gemeinsam zu Papier gebracht mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Natürlich muss in den Gotteshäusern auch der Mindestabstand eingehalten werden. Man wird das mit Mundschutz machen. Es gibt bestimmte Vorgaben für das Hineingehen und Herausgehen. Wenn Abendmahl gefeiert werden soll, dann gibt es da auch sehr scharfe eigene Vorsichtsmaßnahmen, dass eine Ansteckung, falls jemand, der Corona-positiv ist, eben in der Gemeinde ist, unter allen möglichen Umständen verhindert wird. Also man hat hier Konzepte aufgeschrieben, die eine weitestgehende Sicherheit, wenn sie so eingehalten werden, mit sich bringen.
Ja, zu den Religionsgemeinschaften gehören natürlich auch die vielen Muslime hier bei uns in Deutschland. Ayman Masyak, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, der hat jetzt zum Ramadan, der ja gerade angefangen hat, aber auch gesagt, der Kampf gegen Corona sei eine bürgerliche und religiöse Pflicht. Ist es jetzt wirklich im Moment schon an der Zeit, über geöffnete Gotteshäuser zu sprechen?
Also ich gehöre zu dem Lager derjenigen, die im Augenblick bei den Lockerungen sehr, sehr zurückhaltend sind. Ich finde, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Aber was eben nicht geht, ist, dass wir jetzt hier die Autohäuser wieder aufmachen und alle möglichen anderen Dinge sozusagen im Hinblick auf Konsum und Leben wieder ermöglichen. Den Artikel 4 unseres Grundgesetzes, ein sehr hohes Schutzgut in unserer Verfassung, aber dann außen vor lassen, das geht nicht. Und man muss ja auch sagen, es ist ja wirklich eine Zeit, die allen Menschen sehr individuell massiv zusetzt. Und es gibt einfach bei vielen religiösen Menschen auch das Bedürfnis, die Nähe und den Kontakt zu Gott zu suchen. Und dafür muss man in einer freiheitlichen Gesellschaft den notwendigen Raum geben.
Sie haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass im Bereich der Gottesdienste es ein einheitliches Vorgehen geben soll. Aber denken Sie nicht, dass da wieder genauso ein Flickenteppich am Ende dabei rauskommt wie in den anderen Lebensbereichen, wo wir es gerade sehen?
Wir brauchen vor allen Dingen Transparenz und Klarheit. Also die Leute müssen verstehen, was der Staat von ihnen erwartet und was die Vorgaben sind. Und wenn eben überall Unterschiedlichstes gefordert und verlangt wird, dann wird es unübersichtlich und dann bekommt es den Anstrich der Beliebigkeit und dann verlieren die Menschen, die bisher ungeheuer verantwortungsvoll in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit in Deutschland waren, eben auch den Eindruck, dass das willkürlich ist und dann hält man sich auch nicht so gern dran. Und deswegen bei allen föderalen Unterschiedlichkeiten und natürlich auch bei einem unterschiedlichen Ausbreitungsbild von Corona sollte man nach einheitlichen Regelungen streben. Und deswegen finde ich es ja so begrüßenswert, dass die Religionsgemeinschaften sich hier miteinander auch verständigt haben und weitestgehend deckungsgleiche Regelungen aufgeschrieben haben. Und jetzt muss eben das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung, finde ich, dafür Sorge tragen, dass das gleichförmig umgesetzt wird, damit diese Transparenz und Klarheit nicht verloren geht.
Sagt Konstantin von Notz, der religionspolitische Sprecher der Grünen. Mal ein ganz anderes Thema, die Pkw-Maut. Erinnern Sie sich? Das Lieblingsprojekt der CSU, das am Ende vom Europäischen Gerichtshof verboten wurde. Jede Menge Geld wurde da in den Sand gesetzt. Und womöglich nicht ganz unschuldig ist dabei Bundesverkehrsminister Scheuer. In Corona-Zeiten ist das ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber es läuft immer noch im Bundestag ein Untersuchungsausschuss zur Maut. Dirk Rodenkirch bringt uns auf den Stand der Dinge.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Um die Pkw-Maut, das Prestigeprojekt der CSU, auf den Weg zu bringen, habe Andreas Scheuer leichtfertig mit Steuergeld hantiert, regelrecht gezockt. Und nach Überzeugung der Opposition hat der Bundesverkehrsminister Recht gebrochen, indem er gegen das Haushalts- und Vergaberecht verstoßen habe. Seit Dezember vergangenen Jahres versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss unter anderem aufzuklären, ob die Verträge für die Pkw-Maut rechtmäßig zustande gekommen sind. Für Grünen-Obmann Stefan Kühn ist das Vergabeverfahren ein zentraler Punkt.
Der Bundesrechnungshof hat in einem sehr ausführlichen Gutachten deutlich gemacht, dass er der Auffassung ist, der Verkehrsminister hat hier grundlegend gegen Vergaberecht verstoßen. Neue Akten, die wir gefunden haben, belegen das.
Sich durch Berge von Akten zu arbeiten, ist im Moment die zentrale Aufgabe der Ausschussmitglieder. Wegen der Corona-Krise mussten 2 Sitzungen abgesagt werden. Zeugen können aktuell nicht befragt werden, berichtet Stefan Kühn. Auch wenn für die meisten Menschen gerade andere Dinge wichtiger seien, bestehe weiterhin die Aufgabe, aufzuklären.
Wie eine milliardenschwere Vergabeentscheidung für die Pkw-Maut erfolgen konnte, am Parlament vorbei und ohne dass es Rechtssicherheit durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gab.
Denn schon Monate vor dem Urteil hatte Minister Scheuer die Mautverträge unterschrieben, also ohne zu wissen, ob er die Abgabe einführen darf. Nach dem Scheitern folgte die schnelle, viele sagen überstürzte Kündigung der Verträge. Die Reaktion der Firmen, die die Maut erheben und kontrollieren sollten, sie verlangen 560 Millionen Euro vom Bund. Ein Schiedsverfahren soll klären, ob die Ansprüche berechtigt sind. Das kann dauern, genauso wie die Corona-Pandemie. Die Zeit versucht Andreas Scheuer offenbar zu nutzen, um sich etwa im Bundestag als Krisenmanager zu profilieren.
Meine Damen und Herren, ich kümmere mich gerne darum, dass jetzt auch zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium die Beschaffung von Schutzausrüstung noch zusätzlich angereichert wird über eine Landbrücke.
Die Opposition schließt nicht aus, dass die Corona-Krise Scheuer etwas Luft verschafft, weil die Mautuntersuchungen in den Hintergrund treten. FDP-Obmann Christian Jung hält die Wirkung aber für begrenzt.
Nur weil er jetzt, also Andreas Scheuer, seinen Job macht, werden die Versäumnisse und die schlechte Performance von ihm aus der Vergangenheit nicht mit einem Verfallsdatum versehen.
Die nächste Ausschusssitzung soll Anfang oder Mitte Mai stattfinden. Dann sollen auch wieder Zeugen gehört werden.
Gestern Abend sind mit einer Gala im Internet natürlich die deutschen Filmpreise vergeben worden. Immerhin die wichtigste nationale Auszeichnung der Branche. Großer Gewinner war das Kinodrama Systemsprenger, das gleich 8-mal ausgezeichnet worden ist. Darunter auch in der Kategorie als bester Spielfilm. Systemsprenger erzählt die Geschichte von einem schwer erziehbaren Mädchen und geht wirklich unter die Haut. Die Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheid und die junge Hauptdarstellerin Helene Zengel arbeiten inzwischen in Hollywood. Die Produzentin des Films lebt aber nach wie vor in Hamburg. Frauke Kolbmüller ist durch Systemsprenger quasi über Nacht zu einer der großen Nachwuchshoffnungen des deutschen Films geworden. Dani Marquez-Marsalo hat sie getroffen.
Frauke Kolbmüller hat eine ziemlich coole Visitenkarte. In geschwungener, fetter Schrift steht da Oma Inge Film. Das ist ihre Produktionsfirma.
Oma Inge sind meine beiden Großmütter, die diesen Namen tragen. Und Filme machen ist Family Business, sage ich gerne, weil wir mit den Kreativen doch ein sehr intensives Verhältnis aufbauen. Für mich ist es wichtig, dass da ein großes Vertrauen da ist und dass die Arbeit auch Spaß macht am Ende des Tages. Und natürlich sind Omas die eigentlichen Familienoberhäupter.
Besonders oft hat Frauke Kolbmüller ihre Omas aber in den letzten 1,5 Jahren nicht gesehen. Mit Systemsprenger, dem Film über die verhaltensauffällige 10-jährige Benny, ist sie um die ganze Welt geflogen. Die eigentlich so kühlen Finnen seien im Kinositz zusammengesackt, sagt sie. Auch Mexiko sei unglaublich gewesen.
In Mexiko war ich mir sehr unsicher, wie der Film ankommt, weil die ja doch andere Probleme haben als wie gehe ich mit schwierigen Kindern um, und war dann doch sehr emotional berührt, als ich dann gemerkt habe, wenn die Zuschauer sagten, ja, there are 1,000 Bennies in Mexico.
Frauke Kolbmüller kommt eigentlich aus Leipzig. 2010 kam sie an die Hamburg Media School, um Produktion zu studieren. Viele junge Filmliebhaber wollen Regie führen oder Drehbücher schreiben. Sie hingegen?
Ich bin schon auch so ein Zahlenmensch.
Produktion heißt für sie, anderen bei ihrer Arbeit zu helfen und selbst aber Teil der Kreativität zu sein. Hamburg zu verlassen sei gar nicht in Frage. Frage gekommen nach dem Studium.
Ich mag, wie die Branche miteinander umgeht, wie die Branche so auch eigentlich eine Familie ist. Man kennt sich, man schätzt sich, man respektiert sich.
Als Produzentin hat sie es öfter mal mit älteren Herren zu tun, die lange im Geschäft sind und die sehr genau wissen, was sie wollen. Sie weiß es aber auch.
Ich merke natürlich schon, dass es oft schwieriger ist, auch wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, nicht als Assistentin von wahrgenommen zu werden. Und wenn man aber dann doch ein paar Filme gemacht hat, wie ich es jetzt getan habe, dann sind die Gespräche doch sehr oft auf Augenhöhe.
Vor ein paar Wochen erst hat die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein Mittel für eins ihrer neuen Projekte bewilligt. 195.000 Euro gibt es für das Drama A Girl's Room. Wenn sie dann irgendwann mal wieder Zeit hat, wird sie vielleicht auch realisieren, was für ein sensationeller Erfolg Systemsprenger war.
Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich denke, dass ich jetzt noch 2 Jahre brauche und dann rückblickend sagen kann, was da eigentlich passiert ist. Weil wenn man mittendrin steckt, dann begreift man das alles nicht so richtig.
Eigentlich ist die Geschichte filmreif. Systemsprenger, der kleine Film über ein schwieriges Kind, war weltweit ein Erfolg. Und der Erfolg hat bekanntlich viele Väter. In diesem Fall aber auch eine Oma. Die Oma Inge Filmproduktion von Frauke Kolbmüller.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 und gleich nach den Nachrichten, da schauen wir auf die Luftfahrtbranche, die ja von Anfang an schwer gebeutelt ist durch die Corona-Krise und wir schauen, wie es da international und auch national weitergehen könnte. Jetzt ist es 18.30 Uhr.
Nachrichten.
Um dem von der Corona-Pandemie getroffenen Einzelhandel wieder aufzuhelfen, wollen die Grünen Konsumgutscheine im Wert von insgesamt 20 Milliarden Euro ausgeben. Der Fraktionsvorsitzende Hofreiter sagte, jeder Bürger mit Wohnsitz in Deutschland solle einen Gutschein im Wert von 250 Euro bekommen. Diesen könne er vor Ort in Gaststätten oder Läden oder beim Friseur ausgeben. Es müsse verhindert werden, dass kleine Geschäfte wegen der Krise aufgeben müssten und so wörtlich den Online-Riesen das Feld überließen. Bundesarbeitsminister Heil hat sich gegen den Vorschlag einer Maskenpflicht im Fußball gewandt. Heil sagte der Bild am Sonntag, er verstehe den Wunsch vieler nach dem Wiederanpfiff. Aber auch für Profifußballer und Vereinsmitarbeiter gelte der Arbeitsschutz. Er halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar. In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußballliga werde derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet. Sein Ministerium hatte zuletzt in einem internen Papier angeblich das Tragen von Masken während der Bundesligaspiele vorgeschlagen. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Westerfellhaus hat sich für eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Pflegeheimen ausgesprochen. Westerfellhaus betonte in einem Interview, man werde einen längeren Zeitraum mit dem Coronavirus umgehen müssen. Dieser Situation müsse man sich anpassen. Pauschale Besuchsverbote könnten dabei keine Lösung sein, so Westerfellhaus. Auch Vertreter von Kirchen und Sozialverbänden warnten vor den Auswirkungen der Isolation in Pflegeheimen. Die frühere evangelische Landesbischöfin Käßmann sagte, die Einsamkeit könne den Menschen dort den Lebensmut nehmen. Trotz eines Verbots von Demonstrationen haben sich in Berlin etwa 1000 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Sie trafen sich vor der Volksbühne. Am Nachmittag sperrte die Polizei die Straßen zum Rosa-Luxemburg-Platz ab und forderte die Teilnehmer auf, den Ort zu verlassen und die Abstandsregeln einzuhalten. Unter ihnen waren bekannte Rechtspopulisten und AfD-Politiker sowie Bürger ohne offenkundige politische Ausrichtung. In Stuttgart folgten Hunderte dem Aufruf der Initiative Querdenken und wandten sich ebenfalls dagegen, die Grundrechte einzuschränken. Die Veranstalter bezeichneten die Demonstration als überparteilich. Das Bundesverfassungsgericht hatte einem Eilantrag gegen ihr Verbot stattgegeben. Die Polizei hat eine Hamburgerin 6 Tage nach der mutmaßlichen Entführung durch ihren ehemaligen Lebenspartner befreien können. Nach Angaben der Beamten blieb die 39-Jährige bei dem Zugriff im niedersächsischen Nordhorn unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 50-Jährige die Frau am vergangenen Sonntag in der Tiefgarage der ehemals gemeinsamen Wohnung im Hamburger Stadtteil Eidelstedt mit 2 Komplizen überwältigt und in ein Auto gedrängt haben. Der gemeinsame 18 Jahre alte Sohn wurde Zeuge des Vorfalls, blieb aber ebenfalls unverletzt. Der Mann wurde festgenommen. Ihm werden Entführung, Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Das Wetter, neben letzten Sonnenstrahlen auch einige Wolken, bei Temperaturen von 9 Grad im oberen Bergland, 14 Grad in Wismar bis 17 Grad in Bersenbrück und der Region Dortmund. In der Nacht gebietsweise bewölkt, aber trocken, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen meist heiter, im Westen viel Sonne, Höchstwerte 10 Grad auf Eiderstedt, 14 in Hamburg und Schwerin bis 21 Grad in der Kölner Bucht. Am Montag freundlich bei 12 bis 23 Grad, am Dienstag wolkig und Schauer oder kurze Gewitter, 14 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten, weiter mit dem Echo des Tages und Janine Albrecht.
Wo man gerade auch hinblickt, die Aussichten sind düster. Viele Unternehmen hat Corona voll erwischt. Eine Branche hat von Anfang an die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen, die Luftfahrt. Ausgangsbeschränkungen und Reisewarnungen haben sie lahmgelegt. Manche Airlines haben den Flugverkehr schon ganz eingestellt. Gestern hat der französische Finanzminister umfangreiche Hilfen für Air France angekündigt, berichtet Sabine Wachs aus Paris.
Im Fernsehsender TF1 sprach Le Maire von 7 Milliarden Euro Unterstützung aus Frankreich. 3 Milliarden davon seien Staatskredite. Bei den 4 weiteren Milliarden handele es sich um Garantien für Bankdarlehen. Die Unterstützung sei aber kein Blankoscheck, erklärte der Finanzminister. Er knüpft die Hilfen an Bedingungen. Vor allem müsse Air France grüner werden. Auf die Frage einer Verstaatlichung des Unternehmens sagte Le Maire, das sei derzeit nicht geplant. Die Hilfen bedürfen noch der Zustimmung der EU-Kommission. Der französische Staat ist mit rund 14% der Anteile größter Aktionär der Holding Air France KLM. Die Niederlande wollen die Air France-Tochter KLM mit Hilfen zwischen 2 und 4 Milliarden Euro unterstützen. Seit 2019 hält der niederländische Staat Anteile von rund 12,6% an der Gesellschaft. Die Fluggesellschaften Air France KLM leiden seit Beginn der Corona-Pandemie unter massiven Umsatzeinbußen. Die meisten Flugzeuge bleiben seit Mitte März am Boden. Die Passagierzahlen sind massiv eingebrochen.
Wie die Luftfahrt in der Krise dasteht und wie es weitergehen könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongert gesprochen, der unter anderem Luftfahrtunternehmen berät. Auch Lufthansa hat ihre Mitarbeiter schon lange in Kurzarbeit geschickt. Mittlerweile gibt es nur noch etwa 100 statt bislang 3000 Lufthansa-Flüge am Tag. Anfang kommender Woche soll es ein Spitzengespräch auf höchster politischer Ebene geben. Dabei soll es um Hilfen für die Fluggesellschaften gehen. Aus Regierungskreisen hieß es heute, das Paket habe ein Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro. Herr Bongert, wie lange kann Lufthansa das momentan noch aushalten?
Aus eigener Kraft ist das sicherlich nur wenige Monate durchzustehen, bis die eigenen Kapitalreserven aufgezehrt sind. Denn auch Flugzeuge, die stehen, kosten Geld und natürlich hat Lufthansa nicht alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt.
Welche Hilfen sind denn das, die da jetzt ganz konkret gebraucht werden?
Die Lufthansa braucht sicherlich Hilfen in Form von Krediten oder Bürgschaften, um sich die ausreichende Liquidität sichern zu können, damit, wenn es denn wieder losgeht, das Unternehmen auch in der Lage ist, erstens den eigenen Flugbetrieb zu starten, der sicherlich auch zunächst mal verlustbringend sein wird, und zweitens auch an der Konsolidierung des europäischen Luftverkehrs als einer der führenden Player teilnehmen zu können.
Trotz Hilfen hat das Unternehmen ja jetzt aber auch schon angekündigt, dass die Krise tausende Mitarbeiter ihren Job kosten wird. Wie wird die Lufthansa sich nach der Krise oder durch die Krise auch verändern?
Wie die Luftfahrtwelt nach Corona aussieht, weiß im Augenblick natürlich noch niemand. Das hängt ab davon, wie lange es dauert. Das hängt ab aber auch davon, wie schnell denn die Reisenden wieder Vertrauen fassen, sich sicher fühlen im Flugzeug. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis wir bei den Passagierzahlen sind, die wir noch im letzten Jahr gesehen haben.
Manchmal ist ja aber auch die Rede vom sogenannten Nachholeffekt. Also wir sitzen jetzt alle zu Hause, wir dürfen nicht mehr reisen und wollen das dann aber alle tun. Denken Sie, dass das der Luftfahrt auch wirklich helfen wird?
Das ist vielleicht ein kurzfristiger Effekt, aber man darf nicht vergessen, wir haben es mit einem kollektiven Trauma zu tun, mit Ängsten. Wir haben es aber auch damit zu tun, dass den Menschen das Geld fehlen wird, in dem Umfang zu reisen, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Und Europa mag da noch einfach sein, Aber wer würde denn heute schon so ohne weiteres ins Flugzeug steigen und nach Singapur oder nach Thailand oder irgendwo in die Dominikanische Republik fliegen?
Wie wichtig ist denn Ihrer Ansicht nach auch eine deutsche Airline wie die Lufthansa für das Land?
Die Luftfahrt, die Lufthansa oder eine deutsche Airline ist letztlich systemrelevant. Denn die Luftverkehrsverbindungen aus Deutschland raus müssen, das sagen internationale Luftfahrtabkommen, von einer deutschen Fluggesellschaft erbracht werden. Also wenn eine Lufthansa beispielsweise pleite ginge, dann könnte nicht zum Beispiel eine British Airways oder eine Air France aus Frankfurt raus dieselben Verbindungen anbieten. Deutschland hat mit über 100 Staaten in der Welt einzelne Luftverkehrsabkommen, die genau diese Verhältnisse regeln und weshalb die Lufthansa beispielsweise auch im Augenblick jeden Tag nachweisen muss, dass sie zu 50% plus einer Aktie im deutschen Besitz ist.
Ja, und wie wichtig so eine deutsche Airline ist, hat sich ja jetzt auch wohl gerade gezeigt bei der Luftbrücke, also der Rückholaktion des Auswärtigen Amtes. Ohne so eine Airline hätten doch die rund 250.000 Deutschen wohl kaum aus allen Ecken der Welt so schnell nach Hause geholt werden können, oder?
Nein, das ist ein gutes Beispiel, die Luftbrücke, aber natürlich auch das, was jetzt eine Lufthansa mit ihrer Frachttochter Lufthansa Cargo leistet bei der Logistik für das die notwendige Ausrüstung für die Pflegedienste und die Krankenhäuser, die wir jetzt benötigen.
Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongert. Ja, das Coronavirus treibt gerade Sorgenfalten in viele Gesichter. Nicht nur bei uns hier in Deutschland. Es trifft alle. Beim Blick auf den afrikanischen Kontinent ist die Sorge groß, wie die Menschen dort in Gebieten, wo es auch vor Corona schon schwer war, jetzt mit der Situation zurechtkommen sollen. Eine Sorge, die auch die Bundesregierung umtreibt. Denn durch die Pandemie könnte sich auch ein anderes Problem verschärfen.
Ganz sicherlich wird die Migrationsfrage in Corona-Zeiten eine noch schwierigere werden, auch mit Blick etwa auf Afrika, wo wir alle davon ausgehen, dass der Peak der Zahlen uns noch bevorsteht,
sagt Bundesaußenminister Heiko Maas. Und der Beauftragte für Subsahara-Afrika und den Sahel im Auswärtigen Amt, Robert Dölger, ergänzt einen weiteren Punkt.
Natürlich müssen wir auch sehen, dass wir den vielen, vielen Flüchtlingen und Vertriebenen, die in Afrika in Lagern leben, Afrika hat die meisten Flüchtlinge und Vertriebene weltweit, dass wir die dabei unterstützen, auch mit dieser Pandemie umzugehen. Das sind die Schwächsten auf dem Kontinent und die brauchen besondere Unterstützung.
Unterstützung, die langsam anläuft, wie die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung zur Eindämmung der Corona-Pandemie erläutert.
Mit der Entscheidung, den ärmsten 77 Staaten der Welt alle Zins- und Tilgungszahlungen in diesem Jahr zu stunden, konnten wir etwas Druck von diesen hart geprüften Staatengruppen nehmen. Aber bei dieser Unterstützung wird es natürlich nicht bleiben können. Für die Bundesregierung ist die Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas immer ein Schwerpunkt. Und in der Corona-Krise müssen wir sie noch verstärken.
Verstärken vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Denn Afrika und Corona, das ist nicht nur eine gefährliche Mischung wegen der fehlenden Intensivinfrastruktur, der Schwierigkeit, Abstand und Hygieneregeln einzuhalten. Das Coronavirus wird erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf den Kontinent haben. Die Staaten können das in den wenigsten Fällen auffangen, schätzt Robert Dölger.
Viele Länder sind von globalisierten Wertschöpfungsketten, die zum Teil unterbrochen sind. Andere haben einen starken Tourismussektor. Touristen sind jetzt weg, die Einnahmen brechen weg.
Ein weiteres Problem, die zum Teil sehr große Abhängigkeit einzelner afrikanischer Länder von Rohstoff- und Energieexporten. Das betrifft vor allem Länder wie Angola oder Nigeria.
Für die sind die aktuellen Erdölpreise, die ja auch durch Corona bedingt gefallen sind, sehr schwierig, weil ihre Produktionskosten meistens höher sind als die Preise, die sie jetzt erzielen können. Das heißt, es wird eng.
Dazu kommt, von Konjunktur- oder Beschäftigungsprogrammen, wie sie die USA, Europa und Deutschland jetzt auflegen, kann Afrikas Bevölkerung nur träumen. Kirsten Maas-Albert, Afrika-Referentin der Heinrich-Böll-Stiftung, malt daher ein düsteres Bild.
Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass noch mehr Leute ihre Arbeit verlieren. Der informelle Sektor wird zusammenbrechen. Handelsbeziehungen brechen gerade ein. Es sind ja wirklich sehr, sehr starke Handelsbeziehungen mit China in vielen afrikanischen Ländern. Und das wird tiefgreifende Veränderungen auf dem Kontinent auch haben.
Mars Albert befürchtet zudem, dass unter dem Deckmantel von Corona-Bekämpfung Opposition unterdrückt sowie Menschen- und Bürgerrechte geschleift werden. Tiefgreifende Veränderungen auf dem Kontinent, die wenig Mut machen.
Afrika und Corona, ein Bericht von Barbara Kostolnik. Menschenrechtsorganisationen haben es immer wieder angeprangert, das Auspeitschen als Todesstrafe in Saudi-Arabien. Jetzt will das Land diese Strafe offenbar abschaffen. Das geht aus einem Dokument des obersten Gerichtshofs in Riad hervor, wie Björn Blaschke berichtet.
Kein Auspeitschen mehr in Saudi-Arabien. Bisher wurde die Nachricht nicht offiziell verbreitet. Verschiedene arabische Medien beziehen sich auf eine Anordnung des höchsten Gerichtes, die sie eingesehen haben wollen. Die Anordnung besage, dass das Auspeitschen durch Haft- oder Geldstrafen ersetzt werden soll. Die Führung des Königreiches steht seit Jahren in der Kritik wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen an Oppositionellen und Aktivisten. So erst vor wenigen Tagen. Amnesty International teilte mit, ein bekannter politischer Häftling sei im Alter von 69 Jahren in einem saudischen Gefängnis gestorben. Er habe in Haft bleiben müssen, obwohl er vor rund 2 Wochen einen Schlaganfall erlitten habe. Ein prominentes Opfer der Auspeitschstrafe ist Ralf Badawi. Der Blogger war vor 5 Jahren unter anderem wegen Verunglimpfung des Islam zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden. Nach einem internationalen Aufschrei wurde dieser Teil der Strafe ausgesetzt.
Heute, auf den Tag genau, ist es ein Vierteljahrhundert her, dass der erste Castortransport das Zwischenlager im niedersächsischen Gorleben erreichte. Begleitet wurde der Transport von heftigen Protesten. Zum Jahrestag gibt es im Wendland aber keine Veranstaltung. Björn Arendt.
Eigentlich sollte es eine große Widerstandsparty geben, doch aus Rücksicht auf die Situation habe man alles abgesagt, so Wolfgang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Gestartet war der erste Castortransport mit hochradioaktivem Müll am Vorabend des 25. April 1995 im Atomkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg. 15.000 Polizeibeamte sicherten damals den Transport. Es ist der bis dahin größte Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte. Es folgen noch 12 weitere Transporte, der vorerst letzte 2011. Seitdem sind keine neuen Castoren im Zwischenlager dazugekommen. Das wertet die Protestbewegung als Erfolg, so Sprecher Ehmke. Dass der Standort Gorleben bei der Suche nach einem Endlager aber nach wie vor im Rennen sei, kritisiert er scharf. Voraussichtlich im Herbst soll ein erster Zwischenbericht der neu gestarteten Endlagersuche vorliegen. Darin erste Gebiete in Deutschland, die ausgeschlossen werden, kündigt eine Sprecherin von der Bundesgesellschaft für Endlagerung an. Und auch wenn sie heute nicht demonstrieren, diesen Prozess werden die Atomkraftgegner im Wendland genau beobachten.
Und morgen, da jährt sich zum 34. Mal der Atomunfall von Tschernobyl. Atomkraft als Zukunftstechnologie zu sehen, ist längst aus der Mode gekommen, hierzulande zumindest. Mit großer Skepsis schauen die meisten in Deutschland deshalb auf die teilweise uralten Meiler, die jenseits der Grenze im Westen laufen, in Belgien oder in Frankreich. Dass nun auch an der östlichen Landesgrenze zu Polen, also neue Atomkraftwerke, gebaut werden könnten, hat viele aufgeschreckt. Jan Palukat.
Die Rostocker Ostsee-Zeitung alarmierte ihre Leser vergangenen November. Der Nachbar mache ernst. Kaum mehr als 200 Kilometer von der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern sei Polen drauf und dran, Atomreaktoren zu errichten, den ersten schon bis 2033. Das Vorhaben werde in Schwerin scharf kritisiert, die Bundesregierung müsse eingreifen. Tatsächlich findet sich in der polnischen Energiestrategie 2040, einem Arbeitspapier, das Zieljahr 2033 für den Bau des überhaupt ersten polnischen Atomreaktors. 2043 soll es demnach 6 Reaktoren geben, die dann 20% des polnischen Energiemixes sichern und ältere Kraftwerke ersetzen, wie ein Ministeriumssprecher erklärt. Eine andere Frage indes ist, ob dieses Papier je umgesetzt wird. Und sie stellt sich nicht erst seit der Corona-Krise. Jakub Wiech, polnischer Fachjournalist für Energiefragen, gibt zu bedenken.
Der Termin 2033 wird Woche für Woche unrealistischer.
Sogar die größten Enthusiasten der Atomenergie räumen ein, dass 13 Jahre die minimal nötige Zeit ist, um ein solches Kraftwerk zu realisieren und dass solche Projekte in der Regel zu Verzögerungen neigen. In den letzten 4-5 Jahren der PiS-Regierung in Polen ist es trotz der guten wirtschaftlichen Lage nicht gelungen, einen verbindlichen Beschluss über den Bau eines AKWs zu fassen. Denn Polen ist noch immer ein vergleichsweise finanzschwaches Land und Atomkraftwerke verschlingen hohe Summen zu Beginn, bevor die Anlagen dann lange vergleichsweise günstig Energie produzieren. Jedenfalls, was die unmittelbaren Produktionskosten betrifft. Zwar hat schon die Vorgängerregierung unter dem Dach des staatlichen Energieversorgers PGE eine Projektgesellschaft namens EJ1 gegründet. E und J bilden das polnische Kürzel für Atomkraftwerk, also quasi AKW1. Doch gilt laut Jadwiga Emilewicz, der Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung, keiner der polnischen Staatsbetriebe ist heute in der Lage, ein so großes Projekt zu tragen. Es braucht die Beteiligung vieler Firmen und einen großen Staatsanteil. Die Finanzierung also ist genauso wenig geklärt wie die Frage, wer die Technologie liefert. Denn das Kohleland Polen ist Neuling auf dem Gebiet und müsste die Technik im Ausland einkaufen. Mit den USA unterzeichnete Staatspräsident Duda ein Moratorium über die Zusammenarbeit bei der zivilen Nutzung der Atomenergie. Was aber nicht heiße, dass deswegen US-Konzerne wie GE den Zuschlag erhielten, betont Wirtschaftsjournalist Wirch. Zurzeit werden Gespräche mit einigen Lieferanten geführt. Die USA sind der Favorit, aber es gibt auch Verhandlungen mit Frankreich, Japan und Südkorea. Zwar sind auch vielen Polen die Katastrophen von Tschernobyl oder Fukushima in die Glieder gefahren. Andererseits aber hat die Umweltbewegung mangels Atomkraftwerken im eigenen Land immer andere Themen gehabt. Den Schutz der Urwälder im Osten oder den Kampf gegen den Kohlestrom eben. Ein Gründungsmythos wie in Deutschland konnte Atomstrom, nein danke, nie werden.
Sag niemals nie. Das ist nicht nur der Titel eines James-Bond-Filmes, sondern auch ein Motto, das man auch sonst öfter hört und das auch oft gilt. Neues Beispiel, die Regierungsbildung in Israel. Der Herausforderer von Premierminister Netanyahu, Benny Gantz, hatte mehrfach versprochen, niemals mit diesem zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, nach der dritten Wahl innerhalb kürzester Zeit, ist die politische Lage noch immer unverändert und plötzlich geht es dann doch. Klare Absprachen sollen die ungleiche Verbindung ermöglichen. Tim Aßmann zur Lage der Großen Koalition in Israel.
Er hat es fest zugesagt. In 1,5 Jahren will Benjamin Netanyahu das Amt des israelischen Premierministers abgeben an seinen Koalitionspartner Benny Gantz, freiwillig. Doch dass es so weit kommt, glaubt eine Mehrheit der Israelis nicht. In einer Umfrage der Zeitung Ma'ariv zeigten sich gut 60% der Befragten überzeugt, dass Netanyahu nicht vorhat, die Macht abzugeben. Benny Gantz zweifelt daran offenbar auch. Der Koalitionsvertrag zwischen seinem Bündnis Blau-Weiß und Netanyahus Likud-Partei ist gespickt mit juristischen Klauseln, die sicherstellen sollen, dass es auch tatsächlich zur vereinbarten Rotation an der Regierungsspitze kommt. Darum gehe es hauptsächlich in dieser Vereinbarung, sagte der Juraprofessor und ehemalige israelische Justizminister Daniel Friedmann im Interview mit dem Israel-Radio. Der ganze Koalitionsvertrag gibt zwar vor, eine Einigung zwischen Blau-Weiß und Likud zu sein, aber tatsächlich ist es eine Vereinbarung zwischen zwei Personen darüber, wie sie sich die Macht und die Kontrolle teilen. Der Vertrag selbst enthält nicht einmal Grundlagen eines Regierungsprogramms. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef unter Korruptionsanklage, geht es um Absicherung gegenüber der Justiz. Wenn der oberste Gerichtshof ihm wegen der Anklage die Regierungsführung verbietet, muss Netanyahu das Amt nicht vorzeitig an Benny Gantz übergeben, sondern kann weiter regieren, bis Neuwahlen stattgefunden haben. Sein Ziel, auch während des bevorstehenden Korruptionsprozesses im Amt zu bleiben, hat Netanyahu also mit dieser Koalitionsvereinbarung erreicht, die seinem Lager außerdem großen Einfluss bei der Ernennung neuer Top-Juristen sichert. Der liberale Oppositionspolitiker Yair Lapid kritisierte den Koalitionsvertrag scharf. Netanyahu kann den leitenden Ankläger und den Generalstaatsanwalt bestimmen und die Richter ernennen, die eines Tages abschließend über ihn entscheiden müssen. Außerdem schwächten sie das Parlament und nahmen ihm seine Kontrollrechte. Alle Institutionen, die die Demokratie schützen sollen, wurden einem Mann ausgeliefert, der unter Anklage steht. Der Protest gegen die Koalitionsvereinbarung kommt nicht nur von der Opposition. Es hat bereits mehrere Demonstrationen gegen das geplante Regierungsbündnis unter Führung des unter anderem wegen Bestechlichkeit angeklagten Benjamin Netanyahu gegeben. Israels oberster Gerichtshof muss über mehrere Petitionen gegen den Koalitionsvertrag und über die Frage entscheiden, ob Netanyahu überhaupt weiter regieren darf. Eine der Petitionen wurde von der Oppositionsabgeordneten und Juristin Karin El-Harrar eingereicht. Die Petition zielt vor allem darauf ab, dass es sich nicht um einen Koalitionsvertrag handelt, sondern um ein Abkommen, das die Beute verteilt. Vor allem aber sieht dieser Vertrag vor, das politische System Israels zu ändern. Der Vorwurf der Kritiker: Durch die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung wird die Rolle des Parlaments schwächer, sind seine Möglichkeiten zur Kontrolle der Regierung eingeschränkt. Die für die Umsetzung des Vertrages nötigen Gesetzesänderungen sind umfangreich und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Frist zur Regierungsbildung läuft am 7. Mai ab. Sollte es den künftigen Koalitionären gelingen, die Änderungen bis dahin durchs Parlament zu bringen, würde Israel eine neue Regierung bekommen, und zwar die größte und teuerste in seiner Geschichte, mit insgesamt geplanten 36 Ministerien. Mitten in der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise stößt das in der Bevölkerung auf viel Unverständnis.
Wie immer es auch mit Corona in den USA weitergeht, der kommende Wahlkampf um die Präsidentschaft wird ein Rennen zwischen zwei alten weißen Männern, die dringend eine wählbare Frau an ihrer Seite brauchen als Running Mate, als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Ob Donald Trump oder Joe Biden, bei beiden ist die Frage erlaubt, wie sie es durch die nächsten 4 Jahre schaffen sollen. Trump ist 73, Biden ist 77. Umso wichtiger wird, wen sie als Vertreterin benennen, denn im Fall des Falles müsste sie dann ja übernehmen. Joe Biden hat im Moment deutlich schwerer, politisch wahrgenommen zu werden. Er macht die Suche nach einer Running Mate deshalb zu einer Art Online-Casting-Podcast-Show. Sebastian Hesse hat dazugehört.
Hey folks, it's Joe and we're listening to Here's the Deal. I'm sitting here in my home in Wilmington, Delaware.
Hallo Leute, hier ist Joe. So beginnt jede Folge der Podcast-Serie Here's the Deal, mit der sich Trump-Herausforderer Joe Biden regelmäßig zu Wort meldet. Aus dem Keller seines Hauses in Wilmington, Delaware, verschickt der Präsidentschaftskandidat Gesprächsmitschnitte, Interviews, die er per Skype führt.
Can you tell us about how it's affected your family?
Kannst du uns erzählen, wie es deine Familie getroffen hat? Bittet er hier Amy Klobuchar, die Senatorin aus Minnesota, die bis vor kurzem selber Präsidentin werden wollte.
My husband, we have no idea how he got it. Got very, very sick.
Klobuchar erzählt, wie ihr Mann schwer an Covid-19 erkrankte und dann glücklicherweise wieder auf die Beine kam. Bidens Plauderstunde wirkt locker und ungezwungen, aber sie dient einem höheren Zweck. Sie ist eine Art Castingshow für die Kandidatin, es soll ja eine Frau werden, für den Vizepräsidenten. Hier spricht er mit der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer.
What do you need most, Gretchen, our governor? What do you need most from the federal government?
You can call me Gretchen.
Sie können mich Gretchen nennen, gestattet sie ihm, nachdem Biden etwas unsicher zwischen Vornamen und der förmlichen Anrede Gouverneurin schwankte. Mit der ungewöhnlichen Kandidatenkür im Podcast ist es dem Herausforderer im Hausarrest gelungen, Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, so sehr, dass Präsident Trump den Rivalen wieder aufs Korn nimmt.
We have a sleepy guy in a basement of a house. That the press is giving a free pass.
Es gibt da diesen schläfrigen Typen im Keller eines Hauses, den die Medien hofieren, ätzt Trump. Da es inhaltlich derzeit nur ein dominierendes Thema gibt, Corona, wittert Biden seine Chance darin, sich stilistisch vom Amtsinhaber abzusetzen. Daher stellt er gerade eine Beraterkommission zusammen, die ihn bei der Kandidatenkür unterstützen soll. Bis Ende kommender Woche, bis zum 1. Mai, soll das Gremium stehen. Vermutlich mit an Bord wird Jim Clyburn sein, der einflussreiche Kongressabgeordnete, dem Biden den entscheidenden Vorwahlsieg in South Carolina verdankt. Die sorgfältige Kandidatensuche im Team ist ein bewusster Gegenentwurf zum Trump-Stil, dessen Personalpolitik vielfach als launenhaft, impulsiv und chaotisch empfunden wird.
And my guess is it's going to take until sometime in July.
Bis in den Juli könnte sich das Casting hinziehen. Im August steht dann der Parteitag an, auf dem die Demokraten ihre Kandidaten endgültig küren. Neben Klobuchar und Whitmer gelten auch die ausgeschiedenen Präsidentschaftsanwärterinnen Elizabeth Warren und Kamala Harris als potenzielle Running Mates.
Es ist Sonnabend und eigentlich würde da ja jetzt der Ball rollen in der Fußball-Bundesliga. Aber Corona hat eine Zwangspause gebracht, die die Vereine finanziell belastet. Deshalb hoffen die Clubs, dass es bald wieder losgeht, wenn auch nur mit Geisterspielen, also ohne Fans im Stadion und unter strengen Hygienevorschriften. In dem Hygienekonzept, das die DFL vorgelegt hat, steht auch, dass bei einem positiv getesteten Spieler nicht seine komplette Mannschaft in Quarantäne muss. Ein Vorschlag, der bei vielen Deutschen auf Unverständnis trifft, wie Christian Schulz berichtet.
Das Meinungsbild ist mehr als eindeutig. 90% der Deutschen sind dafür, dass bei einer Corona-Infektion eines Bundesliga-Profis die gesamte Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne gehen muss. Nur 3% waren dagegen und somit für eine Ausnahmeregelung im Profifußball. Den Aufwand von regelmäßigen Tests aller Bundesliga-Teams hielten 61% der Befragten im Rahmen der repräsentativen Umfrage im Auftrag der ARD Sportschau für nicht gerechtfertigt. Um Corona-Infektionen zwischen Fußballern zu vermeiden, sollen die Teams bei Wiederaufnahme der Saison alle 3 Tage getestet werden. 34% hielten das für gerechtfertigt. Ob und wann die Bundesliga mit Spielen ohne Zuschauer wieder startet, ist weiter unklar. Die Deutsche Fußballliga wartet auf eine Entscheidung der Politik, ist nach eigener Aussage aber bereit.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und den wünscht Janine Albrecht.
NDR Info.